als er gesagt hat, welche Optionen wir haben, wie das Leben danach aussehen würde und was der Fetozid eigentlich ist. Da war das echt so, dass ich gar nicht denken konnte, als wäre ich in einem Tunnel und ich nehme um mich herum eigentlich gar nichts mehr wahr und ich gucke einfach nur in die Leere.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Tirza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie ist mutig, still und präzise zugleich. Wenn es bei ihr Klick gemacht hat, zieht sie ihre Entscheidungen durch und ist dabei ziemlich beständig, fokussiert und gut gelaunt. Sie ist Frau, Ehefrau, Mutter und offen, in ihrem Alltag Menschen zu begegnen, ihnen zuzuhören, da wo sie sind. Eben auch da, wo sie ist. Und heute bist du hier. Hallo Olga.
Hallo.
Wie schön, dass du heute hier bist und dass wir einfach sprechen können.
Ja, ich freue mich.
Olga, dein Lieblingsgetränk ist Cappuccino. Taber hat ihn dir vorbereitet. Es duftet hier im Studio beim Simon auch schon. Mit Schaum sehe
ja,
ich.
Ja, perfekt. So mag ich ihn.
Was verbindest du denn mit Cappuccino?
Ich weiß nicht, ich liebe es, also ich verbinde damit immer Sommer. Aber ich liebe es im Sommer auf meiner Terrasse am Anfang des Tages, wenn die Kinder aus dem Haus sind, erstmal mein Cappuccino zu genießen.
Wow, wie viel Uhr ist das denn so ungefähr morgens im Sommer, wenn die Kinder aus dem Haus sind?
Ja, so um 8 oder kurz vor 8 bringe ich die ja weg oder mein Mann bringt die weg, ja. Und dann setze ich mich danach auf die Terrasse und genieße mein Cappuccino und dann habe ich den Blick aufs Feld und ja, genieße es einfach.
Cool.
Erstmal kurz Ruhe.
Kurz Ruhe, bevor der Tag dann
genau.
Voll startet.
Ja.
Mit Weitblick?
Ja, Weitblick, genau. Wir haben ja Flachland, ne? Hatten wir ja schon.
Ja. Du kommst aus dem Raum
genau.
Wolfsburg, ne?
Richtig, ja. Gifhorn eher.
Mhm. Ja. Ja, genau. Flachland hatten wir schon, weil du besuchst uns hier im schönen Ruhrgebiet.
Genau.
Und hattest gesagt, Mensch, das ist ja hier schon ein bisschen bergig.
Ja. Kommt mir so vor, ja.
Also herzlich willkommen, ey. Und genieß. Also nimm gern Schlücksken, ne? Also oder auch 2 oder 3.
Ja.
Also Taber, vielen Dank.
Ja, danke.
Ohne dich läuft fast nichts. Olga, als wir uns das erste Mal gesehen haben, haben wir gar nicht so viel miteinander gesprochen, also
nee.
Gar nicht, ne? Sondern wir waren eher in so einer geselligen Runde, standen beieinander und waren uns komplett fremd.
Mhm. Ja.
Und dann hast du dich per WhatsApp bei mir bzw. in der Villa Vie gemeldet.
Mhm. Ja, das war krass. Ich habe nämlich an dem Tag, als ich euch das erste Mal gesehen habe und gar nicht wusste, wer ihr seid, da habe ich nämlich die Woche vorher schon die ganze Zeit ein Bibelvers die ganze Zeit im Kopf gehabt und das war, bekennt einander eure Sünden, und ich wusste ja eigentlich, was meine Sünde war und wusste aber nicht wirklich, warum. Also was möchte Gott damit bezwecken? Ich habe gerade überhaupt gar keine Ahnung, warum ich das jetzt, also wem soll ich es erzählen? Dieses Einander hat mich extrem gestört, ne? Weil ich habe ihm meine Sünde bekannt. Ja, und dann war das halt so, dass ich wusste, was ich erzählen soll und habe das aber die ganze Woche über gar nicht so wirklich verstanden, warum und wofür. Und dann am Sonntag wart ihr dann bei uns im Gottesdienst und ich habe erstmal gar nicht gewusst, wer ihr seid. Ne? Wie du schon sagtest, wir kamen ja auch gar nicht so richtig ins Gespräch und trotzdem hatte ich so das Interesse, danach zu erfahren, wer ihr eigentlich wart, weil ich wusste, ihr kommt von weiter weg. Und es muss ja schon irgendwie so einen Grund haben, warum man dann zu uns nach Wolfsburg kommt. Und dann hatte mir jemand erzählt, dass ihr aus der Villa Vie seid, was die Villa Vie ist und dass ihr auch vorhabt, in Wolfsburg eine Villa Vie zu gründen. Und ja, das war richtig krass, weil da habe ich nämlich gemerkt, boah, jetzt weiß ich, was Gott eigentlich von mir wollte und warum ich reden sollte, weil schon Monate vorher hat Gott mir so einen Gedanken gegeben, dass ich Frauen helfen soll, die in derselben Situation sind, wie ich es war. Und ich habe diesen Gedanken die ganze Zeit weggeschoben, monatelang, weil ich dachte, kriege ich gar nicht hin. Also ich kann ich gar nicht. Wie soll ich denn da helfen? Ne? Also ich müsste ja dann erstens reden und zweitens müsste ich geschult sein auf diese Sache. Also irgendwie war das in meinem Kopf, dass ich das gar nicht kann. Und dann habe ich das monatelang einfach nur so vor mich hingeschoben. Und dann war diese Woche so intensiv mit diesem Bibelvers. Und dann wart ihr da am Sonntag. Und da war mir klar, okay, ja, ich muss reden. Und habe dann erstmal überlegt, mit wem zuerst. Ja, habe dann mit der Hilal gesprochen, ne, die dann bei euch ja auch im Podcast zu finden war und die ja auch in unsere Gemeinde geht. Und dann habe ich ihr meine ganze Geschichte erzählt und danach hatte ich das Bedürfnis, mich bei dir zu melden, weil ich einfach wusste, ich will Frauen helfen, denen es genauso geht.
Welche Geschichte? Was, genau. Was ist deine oder was ist eure Geschichte?
Angefangen hat alles im Jahr 2017, also 2016 bin ich schwanger geworden und 2017 im März hatte ich meine Entbindung. Allerdings war das eine Totgeburt. Es war so, dass ich in der 35. Schwangerschaftswoche eine Diagnose bekommen habe. Bis dahin verlief die Schwangerschaft ganz normal. Also da hatte ich überhaupt gar keine Probleme oder irgendwelche Auffälligkeiten. Und in der 35. Schwangerschaftswoche war ich dann bei einer ganz normalen Routinekontrolle, da schon alle 2 Wochen. Und meine Frauenärztin hat im Ultraschall festgestellt, dass das Kind einen Hydrozephalus entwickelt hat. Das ist ein Wasserkopf. Und dass halt die Ventrikel zu viel Wasser beinhalten, was halt nicht normal ist. Mhm. Und sie hat mich dann zum Feindiagnostiker überwiesen. Dort hat er dann auch nochmal drauf geschaut. Und es ging auch alles recht schnell. Also das war innerhalb von ein paar Tagen dann, stand fest, dass das Kind halt wirklich eine schwerstgradige Behinderung hat, wenn es so auf die Welt kommt, weil das ganze Gehirn sozusagen schon so weit an die Seite gedrückt wurde, dass da kaum noch Platz war und Funktionen beeinträchtigt sind, die halt lebensnotwendig sind. Und zum einen war es so, dass mir gesagt wurde, dass gar nicht klar ist, ob er überhaupt atmen könnte, ob er überhaupt selbstständig essen, schlucken oder reden oder einen überhaupt hören oder verstehen kann. Dort wurde mir das erst so richtig bewusst, wie schlimm es eigentlich um ihn steht. Das war mir bei der Frauenärztin noch gar nicht so bewusst. Und er wollte dann eine Fruchtwasseruntersuchung machen, einfach um festzustellen, ist da vielleicht irgendwas Genetisches, was nicht stimmt. Aber da war auch alles in Ordnung. Dann hat er mich nochmal in eine Uniklinik überwiesen und dann musste ich da auch nochmal hin. Und während dieser Zwischenzeit zwischen den Ärzten hatte ich immer wieder so diese Hoffnung, eventuell kann ja alles gut sein. Ne? Also vielleicht sagt mir der nächste Arzt ja was ganz anderes und es kann ja dann doch gar nicht so schlimm um ihn stehen und alles gut werden. Aber tatsächlich wurde es von Arztbesuch zu Arztbesuch immer schlimmer und der Hydrozephalus hat sich immer weiter entwickelt und gefühlt immer weniger Platz fürs Gehirn gewesen. Und in der Uniklinik haben dann 5 Ärzte gleichzeitig drauf geschaut aus verschiedensten Bereichen und haben dann auch gesagt, ja, dass es wirklich gar nicht gut aussieht. Die haben alles noch dramatischer dargestellt und haben dann auch gesagt, dass in meinen jungen Jahren, also ich war ja gerade mal 22 Jahre zu diesem Moment, da haben die gesagt, wäre es so, dass wir halt wirklich kein normales Leben führen würden, sondern ein Leben im Krankenhaus, dass wir das Kind eigentlich 24/7 an Maschinen erhalten werden, am Leben erhalten werden und es eigentlich gar nicht selbstständig könnte und wir kein normales Leben hätten und das Kind halt eben auch nicht. Und es war auch noch gar nicht ersichtlich, ob es das überhaupt überleben würde. Also ob es überhaupt Leben zur Welt kommt oder ob es vielleicht dann auch, wenn es zur Welt gekommen ist, verstirbt. Aber die Garantie konnte mir halt auch keiner geben. Ne? Es war dann so offen. Die Prognose konnte mir keiner so wirklich ganz genau nennen. Fakt wäre, wenn er am Leben geblieben wäre, dann wäre es eine Qual gewesen. Mhm. Ja.
Wie ist so ein Moment, wenn man in der 35. Schwangerschaftswoche ist, du oder ihr, ne, mit deinem Mann zusammen, ihr wart glücklich schwanger.
Ja.
Und auf einmal verdichtet es sich, dieser Verdacht oder auch wirklich das Gespräch. Ich meine, 5 Ärzte, die um einen herumstehen, ne, da merkt man ja schon nonverbal, wenn die da alle gucken, okay, es ist wirklich ernst, es ist was Schlimmes. Wie fühlt sich das an? Wie hast du diesen Moment empfunden? Oder auch ihr gemeinsam, du mit deinem Mann?
Also als die erste Diagnose gestellt war bei meiner Frauenärztin, das war schon so ein bisschen bisschen komisch. Sie hat die ganze Zeit auf der einen Stelle geschallt und das kannte ich so gar nicht. Ne? Es war so, dass sie immer alles sich kurz angeschaut hat und dann meinte, ja, ist alles in Ordnung. Und da ist sie halt eben beim Köpfchen die ganze Zeit hängen geblieben und da wusste ich schon, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann hat sie erstmal gar nichts gesagt und diese Stille, die hat mich echt verrückt gemacht. Ne? Das war dann in Zukunft dann immer wieder bei jedem Ultraschall, auch vom nächsten Kind, hatte ich dann immer wieder die Angst, wenn sie irgendwo hängen bleibt, da könnte wieder was sein, obwohl sie nur auf Nummer sicher gehen wollte. Ne? Also es war, das hat einen schon getriggert und dann war das so, als sie die Diagnose ausgesprochen hat, dass ich erstmal die ganze Zeit versucht habe, ein Argument zu finden, dass es gar nicht so ist. Also ich habe sie dann Sachen gefragt wie, und sicher, dass das nicht zurückgehen kann? Und sicher, dass das jetzt so bleibt? Oder könnte das vielleicht doch noch wieder kleiner werden und dann ist wieder alles gut? Also ich wollte es erstmal gar nicht wahrhaben. Und nach dem Termin war es dann auch so, dass ich die ganze Zeit dachte, könnte ja auch sein, dass sie einfach falsch geguckt hat. Und dann hat sie aber nochmal Bilder verglichen, auch vom letzten Mal und ist auch nochmal auf Nummer sicher gegangen und hat privat dann auch nochmal, gar nicht in ihrer Arbeitszeit, nochmal ganz intensiv geguckt und mir danach auch nochmal gesagt, dass sie alles verglichen hat und auch nicht schlafen konnte und es ihr auch ganz doll leid getan hat, aber halt 2 Wochen vorher war wirklich noch nichts davon zu sehen. Ne? Und dann erst beim Feindiagnostiker war ich dann wirklich so weit, dass ich wusste, okay, es ist wirklich ernst und es bleibt so und es wird wahrscheinlich nicht besser. Und da war das wie, ja, wie so ein, ich kann es gar nicht beschreiben, wie so ein Tunnel, wie ein Film, der sich abspielt, als ob man gar nicht man selbst ist. Und ja, wie so ein Ohnmachtsgefühl würde ich es beschreiben. Mhm. Und dann stand man ab da eigentlich wochenlang nur neben sich.
Neben sich und gar nicht bei sich. Und gleichzeitig geht ja dann auch wochenlang so eine Maschinerie los, oder? An weiteren Untersuchungen oder an Arztterminen, an Gesprächen. Mhm. Was hat man euch an Perspektive geben können?
Also es war so, dass als wir in der Uniklinik waren und sie uns gesagt haben, wie schlimm es um ihn steht, dann haben sie uns halt Optionen gegeben, die wir jetzt angehen könnten. Und das gab die Option, entweder werden wir jetzt einen Eingriff machen während der Schwangerschaft und ich weiß nicht, wie das Fachwort dafür heißt, aber im Bauch operieren, so praktisch. Das kam für mich gar nicht in Frage, weil die Ursache gar nicht gefunden werden konnte. Ne? Also man muss sich ja vorstellen, der Hydrocephalus entsteht ja nicht einfach so, sondern der entsteht meistens durch etwas, was schon krankhaft war und niemand konnte wirklich sagen, was das ist. Ja, dann war es so, dass sie gesagt haben, man könnte ihn auch jetzt sofort holen und dann direkt operieren und alles Lebensnotwendige tun, um ihn am Leben zu erhalten. Aber selbst dann wäre die Prognose schlecht. Die haben mir gesagt, dass sie da eigentlich kaum was retten können, weil das Gehirn jetzt schon so einen Schaden davon getragen hat. Ne? Und dann war es so, dass sie noch gesagt haben, man könnte auch abwarten, bis es spontan losgeht und das Kind sich von allein auf die Welt macht. Aber man weiß auch nicht, lebt es überhaupt bis dahin oder wie schwer wird der Schaden dann noch werden. Und dann gab es noch die Option, diese Schwangerschaft dann zu beenden.
Und war dir das vorab bewusst, dass das ab der 35. Woche noch möglich ist?
Absolut gar nicht. Also ich habe mir über Schwangerschaftsabbrüche eh nie Gedanken gemacht. Ne? Es war schon, man macht ja in der 12. Woche auch diese Nackenfaltenmessung und so. Und da war mir eigentlich immer klar, ein Abbruch kommt für mich gar nicht in Frage, egal was da rauskommt. Ne? Und irgendwie war das so überhaupt gar nicht denkbar für mich, dass es überhaupt noch funktioniert. Und als er mir das gesagt hat, dass es diese Option gibt, war für mich auch, okay, und wie funktioniert das? Also ich hab mir überhaupt nicht vorstellen können, wie man ein Leben in dem Stadium noch beenden kann. Mhm. Ja, bis er mir dann erklärt hat, dass das halt mit einer Nadelpunktion gemacht wird, dass da dann dass eine Nadel durch die Bauchdecke geführt wird, ans Kind heran, ans Herz und dann ja etwas injiziert wird, was das Herz zum Stehen bringt.
Ja, also einfach zur rechtlichen Einordnung. Pro Familia schreibt auf ihrer Homepage unter der Rubrik Schwangerschaftsabbruch nach der 24. Schwangerschaftswoche folgende Beschreibung und ich lese sie hier im Originalton vor. Ein Sonderfall kann insbesondere dann vorliegen, wenn Betroffene erst in einer sehr späten Schwangerschaftswoche von einer schwerwiegenden Erkrankung des Kindes erfahren. Dann ist ein Schwangerschaftsabbruch zwar rechtlich erlaubt, stellt aber allen Beteiligten vor eine schwierige Entscheidung. Ein Abbruch durch die Einleitung der Geburt kann in diesen Fällen dazu führen, dass das Kind überlebt und zusätzliche Schäden durch die Frühgeburtlichkeit erleidet. Daher ist es nach der 24. Schwangerschaftswoche häufig so, dass die ÄrztInnen die Geburtsanleitung nur dann durchführen, wenn zuvor ein Fetozid, Klammer auf, Tötung des Ungeborenen, Klammer zu, durchgeführt wurde. Hierbei wird ein Medikament durch die Bauchdecke der Mutter in das Herz des Kindes gespritzt, das zum Herzstillstand führt. Da ÄrztInnen nicht verpflichtet sind, derartige Eingriffe durchzuführen, sind in den meisten Zentren Abbrüche nach der 24. Schwangerschaftswoche, also nach dem ersten Tag der letzten Regel gerechnet, nur unter strengen klinikinternen Richtlinien möglich. Und jetzt kommt noch der Zusatz, der da steht: In einer solchen Situation kann es sehr sinnvoll sein, dass sich Betroffene durch entsprechende Beratungsangebote unterstützen lassen, da davon auszugehen ist, dass sie in einer erheblichen psychischen Belastung ausgesetzt sind.
Genau, und diese Beratung hat nicht stattgefunden. Ja, es war dann so, dass nachdem wir diese Information bekommen haben, uns dann gesagt wurde, dass wir jetzt Zeit haben, einmal vor die Tür zu gehen, uns das zu überlegen und ihnen dann mitzuteilen, wie wir uns entschieden haben. Noch an dem Tag. Und es war so, als er erzählt hat oder als er gesagt hat, welche Optionen wir haben, wie es überhaupt um ihn steht und wie das Leben danach aussehen würde und was der Fetozid eigentlich ist. Da war das echt so, dass ich gar nicht denken konnte. Das war wie, als wäre ich in einem Tunnel und ich nehme um mich herum eigentlich gar nichts mehr wahr. Und ich gucke einfach nur in die Leere. Und als wir dann rausgeschickt wurden, war es dann auch so, dass, also mein Mann war ja die ganze Zeit dabei, ne? Und draußen war es dann so, dass wir eigentlich fast gar nicht darüber geredet haben, sondern nur die ganze Zeit da standen. Erstmal musste ich auf Toilette und für mich sein und kurz ausbrechen. Und danach waren wir dabei, uns nur anzugucken und abzunicken. Also wir haben eigentlich, man kann gar nicht Entscheidung sagen. Also ich habe keine Entscheidung getroffen, sondern es war wie, wir haben gar keine Wahl.
Wie viel Zeit war vergangen? Also wie viele Minuten? Reden wir von Minuten oder reden wir von Stunden?
Minuten, ja.
Und dann seid ihr beide wieder rein?
Mhm. Dann haben wir die Entscheidung mitgeteilt und die waren total verständnisvoll. Also vor allem die Ärztin, es war eine Frau mit dabei, die mir auch total zugesprochen hat in dem und das echt verstehen konnte, warum wir so entscheiden und da wir noch so jung sind und ja auch noch weitere Kinder haben möchten und das alles ja wahrscheinlich auch gar nicht könnten, wenn wir jetzt so beeinträchtigt wären, ja, war das für sie eigentlich verständlich. Und sie hat uns diesen Zuspruch auch ganz offen so mitgeteilt und das hat uns irgendwie darin bestärkt noch, dass es okay ist, dass wir das jetzt machen. Hatten aber auch überhaupt noch gar keinen Bezug zum Glauben oder so. Ne? Also wir hätten auch gar nicht irgendwie die Hoffnung in was anderem suchen können. Ja, es war wie so eine hoffnungslose Situation, so auswegslos. Und dann wurde die Entscheidung so mitgenommen. Dann hat der Arzt gesagt, es wird dann nochmal ein Ethikrat einberufen, wo Menschen dann nochmal darüber entscheiden, ob sie das als Klinik überhaupt vertreten können. Und er meinte, wenn nur eine Stimme dagegen stimmt, dann wird es nicht gemacht. Und so wurden wir dann nach Hause geschickt. Und dann kam, ich weiß gar nicht, wie viele Tage genau, aber es war nicht viel, vielleicht 2-3 Tage später, kam dann ein Anruf, der mich aus dem Bett geklingelt hat. Und ich war ja sowieso da in so einer Phase. Ich bin ja nicht arbeiten gegangen und war ja eh schon im Mutterschutz. Es war in der 38. Woche oder vielleicht in der 37. zu dem Zeitpunkt. Es war dann so, dass er mich aus dem Bett geklingelt hat, weil ich eigentlich kaum schlafen konnte und noch ziemlich lang im Bett lag. und dann meinte, dass er mir leider mitteilen muss, dass es seine Stimme dagegen gab und sie es nicht machen werden. Und dann war ich nochmal in so einem Loch, weil ich mir dachte, ja, jetzt haben wir schon die Entscheidung getroffen, die wir ja eigentlich gar nicht treffen wollten. Und jetzt wird es doch nicht gemacht und dann bist du so voll hilflos und weißt gar nicht, was als nächstes ansteht oder welchen Schritt du als nächstes machst. Und eigentlich ist in deinem Kopf, okay, das Kind kann sich jetzt jederzeit selbstständig auf den Weg machen. Und dann ist es ja auch so, dass wenn es sich auf den Weg macht, man dann ja auch nicht mehr eingreifen darf oder dürfte. Genau, und für mich war eigentlich so klar, unsere Entscheidung stand dann ja schon fest, sodass wir uns so sehr schon darauf eingestellt haben, dass alles andere schon gar nicht mehr denkbar war. Also wir haben uns da gar keine Hoffnung mehr gemacht. Und dann ja, hat er mir gesagt, ich soll mich bei einem anderen Arzt melden und hat mir die Nummer von ihm gegeben. Und ich habe dann erstmal meiner Frauenärztin Bescheid gegeben, die dann sagte, ich soll auf gar keinen Fall mich bei diesem Arzt melden, sondern sie macht das Ganze und hat aber auch seine Art und Weise, uns das mitzuteilen oder allgemein uns da dann wieder so ins kalte Wasser zu werfen, überhaupt gar nicht verstanden und meinte auch, dass das überhaupt nicht menschlich, nicht herzlich ist. Und dann hat sie sich bei dem Arzt gemeldet und hat mir relativ schnell einen Termin verschafft, wo wir dann auch noch hingefahren sind. Und der Arzt hat sich das Ganze auch nochmal im Ultraschall angeschaut, nochmal mit einem weiteren Arzt. Da sah das Ganze dann nochmal viel schlimmer aus. Also es hat sich wirklich auch immer wieder weiterentwickelt und der Zustand hat sich immer mehr verschlechtert. Das kam dann zu Hirnblutungen, die dann festgestellt wurden innerhalb von kürzester Zeit. Und er hat dann gesagt, dass die Prognose noch viel schlechter wäre, als das eigentlich noch in der Uniklinik war. Und dann hat er gesagt, dass er keinen Ethikrat braucht und das durchführen wird. Und hat mir relativ schnell auch wieder einen Termin gegeben.
In diesen Tagen und in diesen Wochen hattet ihr Menschen an eurer Seite, die um euren Schmerz, auch um diese Ohnmacht, du hast ja gesagt, auch man fühlt sich ohnmächtig, die davon was mitbekommen haben, die das mitgetragen haben, mit denen ihr euch austauschen konntet.
Es waren eigentlich nur unsere Mütter in dem Moment. Es ist auch so, dass ich sehr viel aus dieser Zeit vergessen habe. Ne? Also ich kann mich gar nicht mehr zu 100% daran erinnern, mit wem ich alles darüber geredet habe, weil ich einfach nur neben mir hergelebt habe. Also die Schwangerschaftswoche, ich kann die gar nicht genau benennen. Also es ist wie, als ob alles ausgelöscht ist, weil ich mich nur aufs Wesentliche fokussiert habe und gar nicht so viel auffassen konnte. Aber ja, wir haben nach jedem Arzttermin unsere Mütter zu uns nach Hause eingeladen und haben dann mit ihnen darüber gesprochen. Und sie wussten von allem, auch von unseren Entscheidungen, von allem, was die Ärzte gesagt haben, das Ganze auch total verstehen können und auch jede Entscheidung von uns so akzeptiert und mitgetragen, genau wie du sagst.
Was ist das Wesentliche in so einem Ausnahmezustand?
Eigentlich ist man die ganze Zeit gedanklich nur damit beschäftigt, sich darauf vorzubereiten, dass einem diese schlimme Sache bevorsteht.
Ein paar Tage später hattet ihr den Termin und seid ins Krankenhaus gegangen.
Genau, das war dann so, dass wir da angekommen sind und wir dann nochmal darauf vorbereitet wurden, dass wir nochmal Gespräche geführt haben, einmal mit es war eine Hebamme, die uns darüber aufgeklärt hat, dass es für viele wichtig ist, natürlich zu entbinden, um das emotional besser wegstecken zu können. Gerade auch so eine stille Geburt, die psychisch auch einfach nicht leicht zu tragen ist. Aber da es bei mir schwierig war, aufgrund dessen, dass er in Beckenendlage lag, also falsch rum mit dem Po unten und dann ja auch in dem Moment der Geburt nicht lebendig wäre, wäre es eine sehr schwere Geburt und keiner konnte mir so wirklich sagen, wie lange es dann wirklich dauern wird. Es war die Rede von eventuell 5 Tagen, die ich in den Wehen liegen werde und das war für mich einfach nicht denkbar. Also ich wusste gar nicht, wie ich die Kraft noch schöpfen soll, 5 Tage durchzuhalten. Und dann noch ein Kind auf die Welt zu bringen, wenn ich in dieser Zeit ja auch kaum schlafen kann. Ja, deswegen habe ich mich dagegen entschieden und habe mich für den Kaiserschnitt entschieden, weil ich einfach wollte, dass es so schnell wie möglich vorbei ist Und da wurde dann aber auch das verstanden. Ich hatte dann nochmal ein Gespräch mit einer Seelsorgerin, die mir auch nochmal gesagt hat, dass es Möglichkeiten gibt, das Kind beispielsweise dann auch noch lebendig auf die Welt zu bringen und in Obhut zu geben, dass es Menschen gibt, die bewusst behinderte Kinder auch aufnehmen. Aber das war für mich nicht denkbar, weil ich mir dachte, es ist ein Wunschkind. Also wir wollten dieses Kind und ich konnte mir nicht vorstellen, dass er dann woanders ist.
Es ist das eigene Wunschkind und das ist es auch weiterhin, auch wenn dieser Eingriff bevorsteht. Und das ist es auch heute. Und deswegen ist es keine Option für dich gewesen und ich glaube auch für viele andere nicht. Okay, du bist in dieser, ihr seid in dieser Situation, hier ist Adoption, nee, weil es gehört ja zu dir, das Kind gehört zu dir, das gehört zu euch. Du trägst es in dir und du möchtest es austragen. Und dazwischen kam diese Wahl, wo du dich zumindest auch nicht daran erinnerst, dass du es irgendwann auch ganz klar so getroffen hast oder dass ihr diese Wahl auch so getroffen habt und die einfach überdimensional übermenschlich ist, oder?
Ja, also es gab so viele Entscheidungsmöglichkeiten, die uns geboten wurden. Ne? Seien es die Operationsmöglichkeiten, die Möglichkeit, das Kind dann doch noch irgendwie lebendig zu bekommen und dann in eine andere Familie zu geben oder in Obhut zu geben oder wie auch immer. All diese Möglichkeiten lagen uns auf dem Tisch, aber keine von denen war wirklich greifbar. Und eigentlich hatte ich ja auch diese Option eines Schwangerschaftsabbruchs vorher überhaupt gar nicht in meinem Kopf. Und ich hätte mir im Nachhinein so schon gewünscht, ich hätte diese Option gar nicht bekommen, weil dann hätte ich gar keine Wahl. Also das wäre dann so, ich hätte gar nicht entscheiden müssen, weil diese Entscheidung halt auch wirklich gar nicht leicht zu treffen war. Und eigentlich gar keine Entscheidung an sich war. Ich glaube, man kann es nicht Entscheidung nennen, sondern einfach nur wie so ein Funktionieren und eher wie keine Option zu haben, außer diese, um ein normales Leben zu führen.
Und gleichzeitig bist du, seid ihr in dieser Spirale drin und ihr seid völlig in diesem Weg drin. Wie ging es weiter?
Genau, weiter ging es dann damit, dass geplant war, dass wir an einem Tag eben diesen Fetozid durchführen und an dem nächsten Tag das Kind dann geholt wird per Kaiserschnitt, weil das halt eben dann auch ein geplanter Kaiserschnitt war. Dann durften wir erstmal das Zimmer beziehen. Es war auch so, dass mein Mann auch permanent dabei sein durfte. Also der war die ganze Zeit mit mir im Zimmer. Und auf dem Zimmer gab es dann erstmal eine Tablette, die ich nehmen sollte. Und mir wurde gesagt, dass die mich einfach ein bisschen entspannter werden lässt, damit ich diesen Vorgang, der eben durchgeführt wird, emotional einfach nicht so sehr belastet. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was es war. Also ich habe es einfach genommen, weil ich habe in dem Moment immer nur zu einem Ja gesagt. Ich wollte es einfach nur hinter mich bringen und habe es über mich ergehen lassen. Und habe diese Tablette einfach nur genommen und habe dann echt gemerkt, wie ich so, ich war zwar da, aber ich habe alles einfach als egal empfunden. Also ich hatte das Gefühl, dass ich gar kein Empfinden dazu hatte. Auch wenn ich so im Nachhinein darüber rede, wie dieser Eingriff stattgefunden hat, ne, dass man liegt ja da und dann wird der Ultraschall gemacht und während des Ultraschalls versucht der Arzt mit der Nadel halt eben im Sehen durch das Ultraschallgerät dann die Nadel bis ins Herz zu stechen und eigentlich total brutal. Und wenn ich darüber nachdenke, das von der Seite zu betrachten, dann denke ich auch, dass es wirklich echt belastend und brutal wirkt. Aber in dem Moment habe ich das nicht so empfunden, weil ich einfach wie ausgeschaltet war, obwohl ich es erlebt habe. Also dieser Prozess hat stattgefunden. Es waren tatsächlich auch mehrere Versuche. Das war dann auch nicht ganz so einfach. Und danach wurde ich wieder aufs Zimmer gebracht und wusste, dass mein Baby jetzt tot ist und habe es dann eben noch den ganzen Tag in mir getragen, bis zum nächsten Morgen. Und dann war der OP-Termin, genau. Dann wurde der Kaiserschnitt durchgeführt, den ich eigentlich auch erstmal nur in Teilnarkose stattfinden lassen wollte, damit ich es irgendwie noch mitbekomme, also in der Spinalanästhesie. Und dann war das schon kurz vor der OP, ich wurde schon in den Raum geschoben, wo die Anästhesie stattfindet. Und da hat der Anästhesist nochmal mit mir gesprochen und meinte, ob ich mir denn sicher wäre, dass ich das alles mitbekommen möchte, weil es ja doch schon ein Erlebnis ist, was nicht als schön empfunden wird und halt kein lebendiges Kind ist, was schreit. Und ob es nicht vielleicht doch erträglicher für mich wäre, ich würde schlafen und nichts davon mitbekommen. Ja, und dann habe ich einfach nur noch Ja gesagt, weil ich wollte einfach nicht mehr denken. Ich wollte auch keine Entscheidungen mehr treffen. Und dann hat er mich schlafen gelegt. Genau, und dann habe ich davon auch nichts mehr mitbekommen.
Dann ist euer erstes Kind geboren. Wie heißt es?
Elias.
Der genau. Elias ist geboren. Wie war der Moment, als du ihn das erste Mal gesehen hast oder als ihr ihn sehen konntet?
Das war ja so, dass an dem Tag der OP ich dann wieder aufgewacht bin und ich wusste, dass er erstmal weggebracht wird. Es fand tatsächlich auch nochmal eine Untersuchung statt, einfach damit nochmal nach der Ursache gesucht wird, ob es dann auch Folgen hätte für die nächsten Kinder, ne, auch genetisch bedingt. Das wusste ich, dass das alles vonstatten geht. Uns wurde aber auch von vornherein gesagt, wir können jederzeit Bescheid geben, wenn wir das Kind sehen möchten und es wird uns gebracht, solange wie wir es haben wollen. Und es war aber an dem Tag für mich noch gar nicht denkbar. Also es war echt so, dass ich an dem Tag wach geworden bin und erstmal einfach nur Schmerzen hatte und erstmal klarkommen musste und ich gar nicht das Gefühl hatte, ich habe irgendwie eine Motivation zu genesen oder aufzustehen oder irgendwie mich fortzubewegen und weiterzumachen. Und dann war es am ersten Tag überhaupt gar nicht denkbar. Und am nächsten Tag haben wir uns dann gesammelt und haben gesagt, ja doch, also er soll dann jetzt gebracht werden. Und dann hatten wir ihn den Tag dann bei uns und durften nochmal Abschied nehmen und mein Mann durfte ihn auch nochmal anziehen mit den Sachen, die wir eben mitgebracht haben für ihn. Und unsere Eltern kamen an dem Tag nochmal, um Abschied zu nehmen. Also der Abschied, der fand halt so statt, dass man hat Fotos gemacht, einfach um eine Erinnerung auch zu behalten. Und die Eltern von uns durften ihn halt dann auch nochmal auf den Arm nehmen und ja, soweit wie es gewollt war. Und dann, als sie gefahren sind, hatten wir ihn noch so eine Weile bei uns und haben ihn dann aber auch bewusst die Nacht nicht behalten, sondern haben dann gesagt, okay, wir müssen dann auch irgendwo so einen Cut machen und ja, nicht zu sehr dran festhängen, weil er nun mal nicht bei uns bleiben kann. Mhm. Ne? Und dann war das so, dass wir an dem Tag dann auch gesagt haben, okay, dann war das jetzt unser Abschied, dieser eine Tag mit ihm. Und das nächste Mal haben wir ihn tatsächlich erst bei der Beerdigung gesehen.
Das heißt, der Elias hat ein Grab.
Ja.
Es gibt einen Ort, wo ihr hingehen könnt.
Genau. Wobei ich da auch sagen muss, dass ich diesen Ort gar nicht damit verbinde, dass er dort ist, sondern dass er eigentlich die ganze Zeit, egal wo, immer da ist. Also ich habe echt das Gefühl, ich habe mit dem Ort noch nie den Ort verbunden, wo ich ihn besuche, sondern das ist eher wie so ein, als ob man da nochmal bewusst an ihn denken kann, nochmal irgendwie anders. Aber ich verbinde diesen Ort eigentlich immer mit der ganzen Tragödie, mit dem ganzen Schlechten und Negativen. Andersrum habe ich aber das Gefühl, dass er permanent die ganze Zeit immer irgendwie noch trotzdem noch zur Familie gehört. Und deswegen bin ich auch so froh, diese Entscheidung getroffen zu haben, ihn eben nicht in eine andere Familie gegeben zu haben oder nicht gesund zur Welt gebracht zu haben, um ihn dann abzugeben, sondern dass ich einfach immer noch weiß, okay, er ist ein Teil von uns und er gehört zu uns und auch dieses Grab gehört zu uns. Ja.
Der Elias ist vor 9 Jahren geboren.
Genau.
Und wir haben uns quasi knapp 9 Jahre später gesehen und du hast dich gemeldet und hattest jetzt anfangs gesagt, dass du so den Eindruck hattest, dass Gott sagt so, hey, also dich an diesen Bibelvers erinnert hat, so bekennt eure Schuld.
Mhm.
Und gerade wenn es um Schwangerschaftsabbruch geht, ist es ganz oft stark begleitet von Schuldgefühlen oder auch von Schuld, ganz persönlich für sich selbst oder das auch von außen von anderen Menschen einem Schuld zugesprochen wird.
Hm.
Jetzt sitzt du hier aber echt bewegt, aber jetzt mal auch außerhalb vom Mikro, wir haben ja schon häufiger uns gesehen und getroffen. Du bist echt ein total lebensfroher, freudiger Mensch. Ihr habt zwei wunderbare weitere Kinder bekommen. Ihr seid also, ihr habt drei Kinder, du und dein Mann. Was ist geschehen an dem Tiefpunkt jetzt vor 9 Jahren und heute? Hm. Beziehungsweise wie bringst du das in Verbindung, diesen Impuls, hey, bekennt einander eure Schuld?
Hm. Ich muss sagen, dass in der Zeit danach, wenn ich heute daran denke, also heute mit dem Bewusstsein, was ich jetzt gerade habe, dann denke ich zurück, dass Gott eigentlich schon die ganze Zeit da war.
Wow, wow.
Obwohl wir ihn da noch gar nicht so bewusst wahrgenommen haben, aber dass eigentlich er uns schon durch diese Tiefe getragen hat, weil wir sonst gar nicht hätten so schnell weitermachen können. Und dass die Beziehung Bestand gehalten hat, ist nicht selbstverständlich. Mhm. Dass wir noch weitere Kinder bekommen haben und einfach weitermachen konnten, ist auch nicht selbstverständlich. Und wir haben unsere nächste Tochter 1 Jahr später bekommen. Daraufhin dann 2 Jahre später die nächste. Und die Schwangerschaften waren herausfordernd aufgrund von den Ängsten, die dann natürlich an einem gewissen Punkt wieder hochkamen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass Gott uns da krass durchgetragen hat, obwohl ich erst durch eine weitere Tiefe gehen musste, um ihn dann wirklich kennenzulernen. Aber in dieser Zeit rückblickend weiß ich nicht, wo wir diese Kraft herbekommen haben, weil es einfach nicht zu beschreiben ist. Und ich auch nirgendwo hätte diese Kraft schöpfen können.
Es gibt einen Bibelvers, an den muss ich gerade denken. Da sagt David im Psalm 139, Gott, von allen Seiten umgibst du mich. Und das ist mir auch mal so krass bewusst geworden. Krass, Gott umgibt uns von allen Seiten. Mhm. Also auch im Moment des Eingriffs.
Ja.
Auch in dem Moment, du hast vorhin einmal gesagt, als ihr vor dieser Wahl gestellt wurdet, euer Blick ging einfach ins Leere. Auch in dem Moment, von allen Seiten umgibt uns Gott. Auch wenn wir das vielleicht teilweise nicht spüren oder uns auch dessen gar nicht bewusst sind. Aber das ist für mich so groß. Mhm. Es gibt nicht die Ausblendung, okay, aber ins Krankenhaus geht Gott nicht bis zu dem und dem Punkt rein. Oder es endet an der sterilen OP-Tür.
Ja.
Nein, von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten. Mich, die ich schwanger bin, der Arzt, der mit mir kommuniziert, die Ärztin oder auch derjenige, der den Eingriff durchführt, bis hin, wem einen auch immer als Medizinpersonal begegnet. Und ich glaube, das übersteigt manchmal so krass unseren menschlichen Kopf. Aber das ist Gott.
Ja.
Und dass du rückblickend sagen kannst, so hey, ich glaube schon, Gott war immer da. Und es kam eine weitere Tiefe in deinem Leben. Und darüber sprechen wir auch super, super gerne. Mhm. Und zwar in der nächsten Folge, ihr lieben Menschen, ist davon zu hören. Und Olga, es ist überhaupt gar nicht selbstverständlich, dass du sprichst, dass du aussprichst. Also wirklich danke für deinen Mut und danke auch für deine Kraft, heute hier zu sprechen. Auch das allererste Mal so öffentlich.
Ja, eine Sache muss ich noch hinzufügen. Du hattest ja gefragt, bekennt einander eure Sünden, wie empfinde ich das oder was war dann am Ende jetzt wirklich so mein Aha-Moment, warum Gott mir das aufs Herz gelegt hat? Und zwar, also mir ist schon bewusst, dass dieser Moment oder diese Entscheidung, die wir getroffen haben, einfach eine Entscheidung war, die, wenn ich jetzt mit meinem Bewusstsein jetzt darüber nachdenke, es wieder davor zu stehen und es wieder entscheiden zu müssen, dann ich könnte jetzt natürlich spekulieren und sagen, ja, ich würde bestimmt anders entscheiden, aber tatsächlich kann ich sagen, ich bin immer noch Mensch und ich war Mensch und ich glaube, wir Menschen sind einfach, wir machen unsere Fehler und wir entscheiden nie richtig gefühlt, ne? Also wir sind halt nun mal Sünder und dieses Bekennt einander eure Sünden war dann wirklich für mich so, ja, das war meine größte Sünde. Das war wirklich das, was ich getan habe, wodurch Gott mich dann auch erreicht hat irgendwann, ne? Wo ich sagen konnte, okay, das ist das, was ich mir selbst nicht verzeihen kann. Eine Entscheidung getroffen zu haben, die über ein anderes Leben entschieden hat, wozu ich eigentlich keine Berechtigung hatte, wie ich es danach verstanden habe. Und das war ja wirklich dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann auch eben diese Sünde bekennen konnte, um dann mit Gott den Weg zu gehen und frei zu werden. Und er macht frei, ne? Und das durfte ich echt erleben.
Das heißt, würdest du heute sagen, dir ist das vergeben?
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt, wo du dich auch in der Villa Vie gemeldet hast, war es da für dich auch schon vergeben? Warst du schon in dieser Freiheit?
Ja.
Und dieser Next Step oder dieser Impuls von Gott war so, und jetzt sprich drüber.
Genau.
Sprich drüber.
Ja.
Und nicht
ja.
drüber sprechen, um zu büßen, sondern
hey,
es ist schon längst alles vergeben. Trau dich drüber zu sprechen.
Genau. Sprich darüber, damit einfach die anderen Frauen, die genauso belastet davon sind, die vielleicht noch in diesem Loch sind oder denen das bevorsteht, ne, dass diese Frauen einfach verstehen dürfen, da ist eine Hoffnung, da ist jemand, der dich trägt, da ist jemand, der all das eigentlich schon getragen hat.
Ich habe eine letzte Frage hier stehen, Olga. Du lebst? Was lässt dich leben?
Gute Frage. Ja, der Glaube. Absolut. Ich war tatsächlich an einem Punkt, wo ich ganz bewusst sagen kann, dass wenn Gott mich da nicht rausgerettet hätte, ich sehr wahrscheinlich hier nicht gesessen hätte.
Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Danke, dass du heute hier sitzt. Also danke an Gott, dass du heute hier sitzt. Danke, dass du dich heute hier hingesetzt hast und so mutig und so offen gesprochen hast. Und wenn du ein Mensch bist, der Ähnliches erlebt hat und gerne davon erzählen möchte, schreib uns sehr, sehr gerne. Die Villa Vie ist für Menschen, die in ihrem Leben einen oder mehrere Schwangerschaftsabbrüche erlebt haben, unabhängig von der Schwangerschaftswoche und den ganz persönlichen Beweggründen. Du bist nicht allein, es gibt Hoffnung, und weil ich weiß, dass es viele Menschen sind, möchte ich euch sagen, ihr seid nicht allein, es gibt Hoffnung. Olga, möchtest du noch was sagen?
Ja, ich möchte gerne noch den Frauen, die eventuell auch jetzt in dieser Lage stecken, die vielleicht eine Entscheidung treffen müssen oder sie schon getroffen haben und Gewissensbisse haben oder ja, das Gewissen einen plagt, dass man halt trotzdem wirklich daran festhält, dass es diese Hoffnung gibt, von der du da gesprochen hast. Ja, dass ich diesen Jesus kennengelernt habe, der mich komplett frei gemacht hat von allen Gewissensbissen, die ich mit mir getragen habe, und ja, wie ihm einfach alles bringen dürfen.
Alles, ihr lieben Menschen. Habt einen schönen Tag, eine gute Nacht, alles Liebe dort, wo ihr seid. Tschüss. Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Olga. Sie erzählt uns, wie ihr Leben nach dem erlebten Schwangerschaftsabbruch und Tod ihres ersten Kindes weitergegangen ist und wie sie zurück ins Leben gefunden hat und warum in der tiefsten Dunkelheit Schuld und Tod nicht das letzte Wort haben.